Predige heute Morgen über einen Vers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 56. Da geht es um den Stephanus, der gerade kurz vor seinem Tod steht, als einer, der gesteinigt wird. Und da heißt es: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Ich weiß nicht, kennen Sie ein paar Bibelstellen auswendig? Also den Text einmal, dann auch die Stelle. Die meisten können mehr Bibelstellen, als sie meinen, denn das Vaterunser ist auch eine Bibelstelle. Die 10 Gebote sind auch Bibelstellen. Der Segen, den wir am Ende jedes Gottesdienstes sprechen, sind auch Bibelstellen. Von daher können Sie schon mal eine ganze Menge. Ich nehme an, dass Sie auch den berühmtesten Vers der Bibel kennen, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Zur Zeit Jesu kannten die Leute oft ganze Bücher der Bibel auswendig, so wie das auch heute bei manchen Juden noch so ist, dass die die Bücher richtig lernen und dann auch natürlich drüber nachdenken. Ganze Bücher, nicht nur einzelne Verse. Aber zwei Verse kannten wahrscheinlich fast alle auswendig damals. Es war Daniel 7, Vers 13 und 14. Da ist die Rede: Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn glich, und gelangte bis zu dem Hochbetagten, und er ward vor ihn geführt, und ihm ward Macht gegeben und Ehre und Reich, dass alle Völker und Nationen und Sprachen ihm dienten. Seine Macht ist eine ewige Macht und hört niemals auf, und sein Reich wird nimmer zerstört. Da war also die Rede von einem Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommt und dass alle Völker, Nationen und Sprachen ihm dienen. Das wussten die Leute alle und auf den haben sie gewartet. Die waren ganz gespannt, wann kommt er endlich, dieser Messias, dieser Menschensohn. Und bei all ihrer Freude auf diesen Messias haben sie übersehen, dass in der Bibel ja noch mehr über diesen Messias steht. An anderer Stelle wird er Knecht Gottes genannt, hier war er ja Menschensohn genannt. Dass da zum Beispiel Jesaja 53 steht, der leidende Gottesknecht, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schuld und so weiter. Das haben sie dann irgendwie auf sich selber bezogen, haben gesagt, dieser leidende Gottesknecht ist das Volk Israel. Wir müssen immer leiden, wir Armen, und wir sind Gottes Knecht. Sie haben es nicht auf den Messias bezogen. An der Stelle merkt man natürlich, wie schnell man mit der Bibel falsch umgehen kann, weil einem irgendein Wortlaut ins Auge springt und man sagt, das passt doch genau auf mich. Ja, das leidende Volk, klar. Das Volk wurde auch mal Gottesknecht genannt, aber auch andere wurden Gottesknecht genannt. Nur was da nicht ganz dazu passt, ist bei diesem Gottesknecht zum Beispiel, zwei Kapitel vor Jesaja 53 heißt es, dass er den Himmel ausspannte und die Erde gründete. Das würde dann bei Israel nicht ganz klappen, weil die sowas ja nicht können, während eine übernatürliche Person, zum Beispiel Jesus, den Himmel ausspannte und die Erde gründete. Das kann er schon und das tut er auch. Ich nehme an, Sie haben schon ab und zu mal gepuzzelt in Ihrem Leben. Unsere Kinder hatten früher mal so einen kleinen Fußball, so ein Materialpuzzle, das konnte man so zusammenstecken. Und das habe ich dann auch gleich mal versucht. Es klappte fantastisch, nur an irgendeiner Stelle guckte immer noch so eine Ecke raus. Und ich brauchte ziemlich lange, bis ich die Ecke wegbekam. Und so gibt es viele Leute, die die Bibel lesen und sagen, ist doch eine runde Sache für mich, was da so drin steht. Aber irgendwo guckt noch so eine Ecke raus, die passt nicht dazu. Und bei Gott sind die Dinge so rund, dass da keine Ecke mehr rausschaut. Das war das Problem Israels, dass sie eben sagten, wir warten auf den Messias, der kommt mit den Wolken des Himmels, alle Völker dienen ihm. Der leidende Gottesknecht, das hat mit dem Messias nichts zu tun. Aber es hatte doch was damit zu tun. Und Israel ist nicht dieser leidende Gottesknecht, sondern Jesus. Wir müssen uns lernen, dass Jesus in seinem Leben verschiedene Phasen hatte und hat. Einmal wird er der Schöpfer genannt, steht ja hier, den Himmel auszuspannen und die Erde zu gründen. Jesus hat den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet. Insofern ist unser Glaubensbekenntnis nicht so ganz korrekt, was wir jeden Sonntag hier sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann kommt erst Jesus. Ich lese immer wieder, dass Gott durch Jesus den Himmel und die Erde geschaffen hat. Also eigentlich er der Schöpfer ist, natürlich im Auftrag des Vaters. Und im Hebräerbrief steht noch sehr schön, dass er das Weltall durch sein machtvolles Wort trägt. Das heißt, Jesus hat nicht nur das Weltall geschaffen, sondern er trägt es heute durch sein Wort. Das ist eine Bedeutung in seinem Leben. Eine zweite Phase in seinem Leben ist, dass er ein leidender Messias war. Und eine andere Phase ist, dass er ein erhöhter Messias ist, der alle Macht hat und der einmal wiederkommen wird mit den Wolken des Himmels. Und wenn man das nicht so nacheinander sieht, kann man mit einigen Schwierigkeiten rechnen. Ich weiß nicht, ob Sie die Leidensgeschichte von Jesus schon mal in der Bibel gelesen haben. In den Evangelien wird ihm als letzte Frage, so, wo sich der Hohepriester kaum rantraut, sie überhaupt zu stellen, fragt er: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Das ist ja ein Name, den die Leute gar nicht aussprechen, weil der so feierlich ist, der Name Gottes, dass man ihn immer umschreibt. Und da antwortet Jesus doch glatt: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Und das haut diesen hohen Priester um. Er sagt, so viel Arroganz und Gotteslästerung kann es doch in einer Person gar nicht geben. Es heißt, an diesem Absolutheitsanspruch und diesem Machtanspruch von Jesus scheiden sich die Geister damals und heute. Vielleicht haben Sie diese Gleichnisse von Jesus ein klein bisschen im Kopf, wo er ab und zu mal so eine Geschichte vor seinem Tod erzählte, dass ein Mann außer Landes zog und vorher sein Vermögen verteilte, damit die Leute das verwalten und was draus machen. Das sind ja alles Bilder auf Jesus, dass er jetzt sozusagen außer Landes geht und dass er den Leuten was anvertraut, damit sie was draus machen. Und an einer Stelle im Lukas-Evangelium heißt es, Kapitel 19, Vers 14, als der außer Landes war, haben ihm die Leute noch ein paar Boten hinterhergeschickt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns König werde. Auf gut Deutsch, der braucht nie wieder zurückzukommen. Der hat hier sowieso nichts verloren bei uns. Das ist eigentlich die Einstellung zu Jesus. Wir wollen nicht, dass er über uns König werde. Wir wollen uns lieber selber verwalten und beherrschen, selbst verwirklichen. Selbstbestimmung. Die Leute, die sich selber bestimmen wollen, übersehen dabei meistens, dass sie auch fremdbestimmt werden, nämlich von dem sogenannten Fürsten dieser Welt, dem Teufel, der sehr wohl Gedanken und Selbstverwirklichung leitet, um Menschen fern von Gott ihr eigenes Leben fristen und gestalten zu lassen. Also an der Stelle kann Druck auftauchen, wo Jesus als absoluter Herrscher auftaucht und sagt, ich bin's. Wir haben ja eigentlich mehr so die Einstellung, wenn wir Menschen für Gott gewinnen wollen, dass wir ihnen freundlich begegnen, dass wir versuchen, sie zu Freunden zu machen und auf dieser Schiene dann ihnen die Wahrheit Gottes mitzuteilen. Aber hier bei dem Stephanus lief das ja genau umgedreht. Die Leute knirschten mit den Zähnen. Die haben sich die Zähne zerrieben aus wahnsinniger innerer Anspannung und Widerspruch gegen das, was er sagte über Jesus. Und das gibt es ja auch heute, dass viele Christen leiden müssen, dass sie die anderen gar nicht als Freunde gewinnen, sondern erstmal als Feinde gewinnen, das heißt zu Feinden machen, weil die sagen, nee, bei so viel Blödsinn, was ihr da über Gott erzählt, da machen wir nicht mit, da sind wir dagegen und wenn ihr da nicht davon loskommt, bringen wir euch auch noch um. Der Stephanus hat den Leuten eine Rede gehalten und hat ihnen Gottes Erwählung von dem Abraham erzählt und wie das so weiterging über die Könige und die Propheten und sagt, eure Väter haben diese Propheten, die von Jesus erzählten, alle umgebracht. Und ihr habt dann Jesus umgebracht. Ihr seid eigentlich schon immer widerspenstig gewesen und halsstarrig. Und an der Stelle, da sind die Leute explodiert und haben ihn gesteinigt. Sagten, das lassen wir uns nicht bieten, dass wir auch noch die Mörder von dem Messias sein sollen. Nee, nee, das sind wir nicht. Das ist so, wie wenn sie schlechte Nachrichten aus dem Fernsehen bekämen, machen das Fenster auf und schmeißen das Gerät raus. Sagen, jetzt höre ich keine schlechten Nachrichten mehr, ab jetzt höre ich nur noch, was ich will und wo ich es will. Ja, sie steinigen ihn, aber interessant ist, was hier von dem Stephanus gesagt wird. Er sieht den Himmel offen, er sieht nicht auf diese grimmigen Gesichter, er schaut auf Jesus, der zu Rechten Gottes steht. Und dann heißt es, er beugt seine Knie, er kniet nieder, ja, die Steine fliegen, aber er kniet nieder und er betet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das heißt, er hat einen ganz tiefen inneren Frieden, er lässt sich nicht in Hass verwickeln oder in Aggressionen. Und dann heißt es am Ende, er entschlief. Nicht, er kam ums Leben, er entschlief. Und vorher, als er die Rede anfing, hieß es, sein Angesicht leuchtete, ja, wie das eines Engels. Also jemand, der Gott vor Augen hat, in einer ganz furchtbaren Situation, hat er den Frieden Gottes und behält Jesus vor Augen. Ja, sein Gebet wird ja später erhört, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht zu, denn einer seiner Mörder war ja der Saulus, der dann ein Paulus wurde, nachdem er vor Damaskus von Jesus herausgefordert wurde, warum verfolgst du mich? Und er zu Boden stürzte. Interessant, bei der Steinigung stand der Saulus sicher und hat das kommandiert, die ganze Sache, aber jetzt stürzt er zu Boden, das heißt, vor diesem erhöhten Jesus beugen ja die Menschen ihre Knie. Das heißt, sie gehen letztlich zu Boden, um ihn anzubeten. Und es geschah bei dem Saulus. Manchmal muss ja Gott jemand erst aufs Kreuz legen, damit er lernt, nach oben zu schauen. Und der Saulus tat das. Er wurde erst blind, aber dann bekam er geöffnete Augen. Nicht nur für seine Umgebung, sondern auch für Jesus. Ich hatte das schon mal erzählt. Manche hat auch dieses Buch gelesen, Vergib mir, Natascha, von einem Herrn Kurdakow, der als junger Russe eingesetzt wurde als Führer einer Jugendbande, also eigentlich junger Erwachsenenbande, um so christliche Versammlungen aufzuspüren und sie dann auseinander zu prügeln. Dabei haben sie vielleicht ab und zu auch jemand nicht nur krankenhausreif, sondern auch vielleicht totgeschlagen. Vorher haben sie Wodka gesoffen, damit sie da auch genügend Aggression entwickeln konnten. Und als er dann wieder mal in so einem Wohnzimmer stand und da so eine ältere Dame vor sich hatte, er hatte so ein Eisenrohr in der Hand, um einmal zuzuschlagen, er dachte, mehr brauche ich für die alte Dame nicht. Dann hörte er, wie die Dame gebetet hat, halblaut. Und er dachte, wahrscheinlich wimmert die jetzt um Gnade zu ihrem Gott. Aber er hielt einen ganz kleinen Moment inne und hörte dann, wie diese Frau für ihn bat, dass Gott ihm hilft und ihm vergibt. Und da war er so empört, dass er dachte, das beende ich jetzt mit einem Schlag. Aber seine Hand war wie geleimt, er bekam sie nicht runter, er konnte nicht zuschlagen. Er floh dann raus aus der Wohnung in den Wald, er heulte sich aus, obwohl er vorher die Christen verprügeln wollte, merkte er, da ist er irgendwie einem Stärkeren begegnet, der ihm Widerstand leistet. Und über vielen Umwegen ist er später Christ geworden. Hat dann allerdings wahrscheinlich durch den russischen Geheimdienst in Kanada, wohin er geflüchtet war, sein Leben verloren. Also ein Mann, der gewonnen wurde, weil er eigentlich als Feind eingriff, aber merkte, da ist jemand, der mir widersteht und offensichtlich stärker ist, aber stärker in der Liebe. Vergib ihm. Ja, nicht, mach ihn klein. Ja, ist die Frage, sehen wir den Himmel auch offen? Wir werden Jesus einmal sehen, wie er ist, sagt der 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. In der Ewigkeit, wenn wir die Todesgrenze hinter uns haben, werden wir ihn sehen. Aber sehen wir ihn heute auch schon mit den Augen des Glaubens? Ich will einfach ein paar Gedanken zusammenfassen der Bibel, was sie sagt über Jesus, der zu Rechten Gottes ist, was das bedeutet. Einmal bei seiner Auferstehung sagte er, Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, jemand, der zur rechten Hand des Chefs ist, der hat alle Gewalt bekommen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und im Epheserbrief heißt es, dass er jetzt da erhöht ist zur Rechten Gottes, Epheser 1, 20, 21, über jede Gewalt und Macht. Und diese Aussage wird noch an 3, 4 Stellen wiederholt, dass ihm die Engel, Mächte und Kräfte unterworfen worden sind und einmal zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Ist jetzt interessant, die meisten Leute denken ja, außer der sichtbaren Welt gäbe es nichts mehr und bauen darauf ihre Lebensphilosophien auf. Die Bibel spricht ja von einer unsichtbaren Welt. Auch Leute, die nicht an die Bibel glauben, sollten doch irgendwo auch einer geistigen Welt begegnen, nicht nur einer materiellen, Es gibt auch geistige Werte und ähnliche Dinge. Und die Bibel sagt, dass in dieser unsichtbaren Welt Jesus als absoluter Herrscher heute schon total anerkannt ist, weil die Leute genau wissen, das ist der König und vor dem müssen wir unsere Knie beugen. Im Philipperbrief steht es ja so schön, dass sich vor ihm alle Knie beugen und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Im Alten Testament gibt es da so eine nette Geschichte, als die Bundeslade einmal erobert wurde. Man dachte ja nie, dass die erobert werden könnte von Feinden, weil die so, man wusste, wo die Bundeslade ist, ist Gott. Die Bundeslade ist eigentlich ein Bild für die Gegenwart von Jesus. Denn ihr Deckel heißt Gnadendeckel oder Sühnethron. Und wenn Sie einmal den Hebräerbrief lesen, werden Sie das als Bezeichnung für Jesus finden. Lasst uns mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzugehen. Also wo die Bundeslade ist, kann man eigentlich Jesus sich hindenken. Und die wurde erobert von den Philistern und sie haben sie ihrem großen Gott Dagon zu Füßen gestellt, als Dank für ihren Sieg. Aber der Dagon hat dann seine Knie vor dieser Bundeslade gebeugt und da er aus Stein war, ist er einfach auf die Nase gefallen. Und dann waren die Größenverhältnisse etwas anders als vorher. Sie haben den Dagon wieder aufgerichtet, am nächsten Tag war er wieder umgefallen, diesmal aber auseinandergeplatzt. Da wurde einfach deutlich, vor Gott stürzen diese Mächte der Finsternis zusammen. Heute könnte man natürlich sagen, schön wäre es ja, wenn das auch im Kosovo geschehen würde oder sonst wo oder hier früher bei Hitler und so weiter. Es gibt ja so viele Kriege auf der Erde. Ungefähr in den letzten 5 Jahren gab es etwa 70 kriegerische Auseinandersetzungen auf der Erde. 70 bei 190 Ländern, die wir haben. Also schon jede Menge. Aber die Bibel lügt nicht. Ich hatte vor Jahren mal mit einem Pfarrer zu tun in einer, wo waren wir da irgendwo, Tagung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Film Exorzist einmal gesehen hat oder zumindest davon hörte. Dieser Pfarrer war aus seelsorgerlichen Gründen dort hineingegangen. Das beschreibt der Teufelsaustreibung und allerlei merkwürdige Dinge. Und als er dann nach Hause ging, hatte er ab jetzt unerklärliche Angstzustände. Man weiß ja, dass nach dem Film sich manche Leute sogar das Leben genommen haben. Ich begegnete ihm dann auf der Tagung, er erzählte mir das und ich habe ihn dann einfach in Jesu Namen von diesen Angstzuständen abgelöst, sodass er sie wieder loswerden konnte. Ja, den Namen von Jesus einsetzen als einen mächtigen Namen, der Macht hat über die Gewalt des Feindes. Ist auch heute möglich. Könnt ihr jetzt mehr Beispiele dazu erzählen? Wir hatten den Rabbi Maharaj hier zu Gast gehabt, diesen ehemaligen indischen Guru. Und in seinem Buch schreibt er, wie er dann in Zürich, meine ich, unter diesen Hippies und Drogensüchtigen gearbeitet hat und einer dann ihn in einem Raum praktisch isoliert hat, um ihn umzubringen, sein Drogensüchtiger, und dann so allerlei Gegenstände nahm und Schirmstände und Flasche, um die auf ihm zu zertrümmeln. Und er sagte immer, in Jesu Namen, lass das fallen. Und dann ließ er das fallen. Hatte aber schon sofort das Nächste in der Hand. In Jesu Namen, lass das fallen. Aber der Name Jesu hatte immer Wirkung. In Jesu Namen, lass das fallen. Und dann ließ er es fallen. Nur als Beispiel. Ich wiederhole ein Beispiel, das ich hier schon ein oder zweimal brachte, aber es passt genau hierher. Ich weiß nicht, ob Sie die Moon-Sekte kennen, diese Gesellschaft für die Vereinigung des Weltchristentums. Und einem Herrn Moon, einem Koreaner, der sagt, er sei der wiedergekommene Christus. Christus hätte damals nicht geheiratet, das hat er jetzt mit seiner zweiten Frau in Form einer heiligen Ehe nachgeholt. Und wir hatten vor Jahren mal einen jungen Mann, der hier aus Hausen zum Glauben gekommen war an Jesus und sich in ein Zentrum dieser Sekte dort im Taunus verlaufen hatte, weil er dachte, das sei etwas sehr Positives für ihn. Ich habe ihn dann aufgeklärt, dass das wohl nichts Positives sei, sondern etwas Negatives. Und durchaus mit der Bibel nicht übereinstimmt. Wir sind dann hingefahren, haben seine Sachen dort abgeholt, waren aber zu dritt, kamen dann in ein Gespräch mit einem Mitarbeiter dieser Sekte über Jesus, über die Bibel und sagten, naja gut, wir glauben an die Bibel, aber wir glauben nicht, dass Jesus in Korea wiederkommt, sondern wenn, mit den Wolken des Himmels und seine Füße treten auf den Ölberg, steht in der Bibel. Und an der Stelle fing dieser junge Mann immer an zu zittern. Wir kamen dreimal auf diese Stelle, er fängt dreimal an zu zittern. Wir haben uns dann später unterhalten darüber im Auto, was das bedeuten könnte. Und wir kamen eigentlich zu der Erklärung, dass dieser falsche Geist in diesem Mitarbeiter zitterte vor dem wahren Jesus in oder unter uns. Das heißt, wenn Jesus mit den Wolken des Himmels kommt, lässt er sich nicht von irgendeinem Koreaner die Schau stehlen, nur weil der aufgrund irgendwelcher inneren Verführung meint, er könnte jetzt diesen Platz übernehmen. Es ließen sich viele Beispiele ähnlicher Art hinzufügen, wo einfach deutlich wird, Jesus hat die Macht, auch heute schon, auch wenn man die manchmal sich sichtbar herbeiwünschen würde und sagen, jetzt räum hier doch mal auf und zeig mal, wer du bist. Er hat sie, auch wenn es manchmal so aussieht, als ob Gott schweigen würde. Also der erste Punkt, wenn er erhöht ist, er hat Macht über die unsichtbaren Mächte. Ein zweiter, Apostelgeschichte 2, Pfingstpredigt, er sendet den Heiligen Geist, sehr ganz wichtig für uns, als Erhöhter. Ein dritter Punkt, Apostelgeschichte 5, 31, er führt Israel zu Buße und Vergebung der Sünden. Und das ist sehr wichtig, dass Jesus nicht nur der König im Himmel ist, sondern auch ein Herzenskönig wird, in den Herzen der Menschen. Die meisten sind ja jetzt so erschreckt, nicht nur, dass da wieder mal ein Krieg ist in Europa, sondern auch, dass da Verbrechen begangen werden, von denen man aus dem 30-jährigen Krieg mal was gehört hat, schwangere Frauen aufgeschlitzt und solche Dinge, Leute verstümmelt und was weiß ich, irgendwie bestialisch behandelt werden und sagt, gibt es denn sowas unter aufgeklärten Menschen heute überhaupt noch? Weil man denkt, mit der Aufklärung hätten die Menschen begriffen, was gut ist. Und so schöne Folgelieder, die Sie ja kennen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Licht empor, sind die denn völlig falsch, diese Lieder? Und dann wird deutlich, das Herz des Menschen müsste erneuert werden, nicht nur ein aufgeklärter Verstand irgendwo entstehen, sondern ein erleuchtetes, mit Liebe erleuchtetes Herz brauchen die Menschen. Und dann würde es anders werden. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie plötzlich Besuch bekommen, gucken zum Fenster raus, es klingelt und Sie wissen, in der Wohnung liegen die Schlappen rum und die Zeitung liegt auf dem Fußboden und das Strickzeug in der Ecke, Staubsauger steht auch noch in der Tür und jetzt haben Sie 20 Sekunden Zeit, um das alles zu beseitigen, bis der Besucher die Wohnung betritt. Warum beseitigen Sie das so schnell? Der Staubsauger gehört doch irgendwo mal in eine Wohnung. Klar, weil Sie sich schämen, eine so unaufgeräumte Wohnung einem Besucher zu präsentieren. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann zeigt er uns sicher nicht nur, wo ein Staubsauger steht, sondern zeigt er die Dinge, die nicht in Ordnung sind, um sie aufzuräumen, nicht um uns zu ärgern, sondern um zu sagen, ich vergebe dir das. Buße und Vergebung der Sünden. Und das finde ich so wichtig, dass wir von innen her erneuert werden und es ein Herzenskönig wird, der zwar im Himmel ist, aber auch in uns dieser König wird. Es heißt dann in Hebräer 8, Vers 1, dass er auch der hohe Priester ist in der Himmelswelt, der für uns bittet. Wir lehnen ja das Gebet von Heiligen ab, das heißt, stimmt nicht, von lebenden Heiligen freue ich mich, wenn sie für mich beten, aber von Verstorbenen nicht, weil wir in der Bibel keine Grundlage für diese Praxis finden. Aber wir freuen uns, wenn Jesus da ist, als der Heilige, der für uns bittet. Hier wird der hohe Priester genannt, der für uns bittet, steht auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 34, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Heute noch für uns eintritt. Nicht nur damals am Kreuz für uns eintrat, heute noch für uns eintritt. Das ist sicher großartig. Und dann haben wir mit ihm Sitz in der Himmelswelt bekommen, sagt der Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Also nicht nur so wie hier manchmal bei Festgottesdiensten, dann so ein Schild steht, Platz reserviert, nach dem Motto, da kommt mal einer hin, der hier sitzen darf. Jesus hat nicht nur einen Platz reserviert für uns, sondern wir haben mit ihm schon Sitz gewonnen in der Himmelswelt. Klingt jetzt komisch, wenn wir hier unten sind. Aber da wir geistlich gesehen sozusagen zu Jesus gehören, die Gemeinde in der ganzen Welt ist sein Leib, sein Körper, geistlich gesehen, dann werden wir, wenn Jesus schon im Himmel ist, auch mit ihm schon dort sein. Ja, räumlich bin ich noch hier, aber geistlich gehöre ich schon mit dorthin. Das heißt, Jesus ist dort schon angekommen. Und das ist sicher sehr gut. Hebräer 12, Vers 2 heißt es noch, dass wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Viele Leute schauen immer nur auf ihren eigenen Glauben und sagen, ach, ich habe nicht so einen großen Glauben wie die Frau so und so, die betet so schön und ich kann das nicht. Darum geht es gar nicht. Aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, wenn Jesus sie zum persönlichen Glauben geführt hat, ist er ihr Anfänger des Glaubens. Und dann heißt es auch, dass er der Vollender des Glaubens ist. Das heißt, dass sie nicht irgendwann zwischendrin feststellen, es hat nicht mehr geklappt, sondern Jesus fängt an und vollendet. Und an der Stelle ein nettes Zitat von Luther, der ja wusste, dass er sehr oft versagte. Der sagte, es geht darum, an sich zu verzweifeln, aber Gott loben zu lernen. Ja, tolle Aussage, an sich verzweifeln, wenn man einfach merkt, es klappt irgendwo hinten und vorne vorübergehend nicht, aber jetzt nicht Selbstmord zu begehen oder depressiv zu werden, Gott loben zu lernen und sagen, er kann es schon, er bringt mich dadurch, er führt mich sogar bis zum Ziel und lässt mich nicht zwischendrin irgendwo stehen. Kolosser 3, Vers 1 heißt es dann noch, dass wir suchen sollen, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das heißt, überlegen, was hat vor Gott Bestand von dem, was ich tue und bin? Was wird einmal droben ankommen? Und da fallen natürlich manche Dinge unter den Tisch, weil wir sie nicht mitnehmen können, weil sie in der Ewigkeit keine Bedeutung haben. Suchet, was droben ist. Das heißt, die Werte, die auch droben gelten und ankommen. Und da müsste man überlegen, was das ist. Ja, es heißt dann, dass ihr mit den Wolken des Himmels kommt und dass ihr uns, falls wir dann noch leben, zu sich holt. Das heißt, unsere Zukunft liegt auch oben. Das sage ich oft Zeugen Jehovas gerne, deren Zukunft ja auf einer erneuerten Erde liegt. Die lasse ich dann 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 lesen. Da heißt es, dass unter dem Schall einer Posaune Jesus vom Himmel kommt und die lebenden Gläubigen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Das heißt nicht auf die Erde, in die Luft, in den Himmel. Also die Richtung ist genau die andere. Und das ist dann so ein Punkt zum Nachdenken. Wir haben also eine offene Zukunft, einen offenen Himmel. Mein Einstieg war die Frage, ob Sie ein paar Bibelstellen auswendig können. Ich nehme an, Sie können ein paar. Damals kannte man diesen Vers von diesem Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommt, dem alle Völker dienen. Und dachten, auf den warten wir. Man hat aber übersehen, dass es auch ein leidender Menschensohn ist. Beides gehört zusammen. Wir freuen uns, dass Jesus zu Rechten Gottes ist, dass er alle Autorität hat, aber dass er nicht nur der König in der Ewigkeit ist, sondern auch der König meines Herzens und das Auswirkungen hat im Leben. Wir wissen, dass er Macht hat über alle Gewalt des Feindes, auch wenn das heute manchmal noch nicht so sichtbar ist. An manchen Stellen wird es sichtbar und in der Ewigkeit zählt es heute schon absolut. Ja, dass er der Hohepriester ist, der für uns eintritt, dass wir unsere Werte an ihm orientieren und vieles mehr. Ich möchte mit einem Vers schließen aus Psalm 34, Vers 6, da heißt es, blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz und ihr müsst nicht zu Schanden werden. Herr Jesus, wir loben dich als diesen König der Ewigkeit, als diesen Menschensohn, der jetzt schon zu Rechten Gottes ist, der einmal wiederkommen wird mit den Wolken des Himmels. Wir loben dich aber auch als persönlichen König unseres eigenen Herzens. Amen.